Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder am Start, die Boys von Vorpass. Viel Wochenende am Rugby gesehen. Big G, einige Spiele mit zu besprechen. Wie war erstmal dein Wochenende? Was gab's? Wie geht's deinen Achillessehne? Erzähl uns.
Achillessehne so okay. Ich glaube, am Donnerstag oder am Samstag habe ich einen Schlag drauf bekommen beim Training. Also, obwohl ich nicht beim Training teilgenommen habe, habe ich trotzdem irgendwelche Tacklepads gehalten. Ist so okay. Aber so langsam sollte ich darüber nachdenken, wieder ins Lauftraining langsam einzusteigen, wenn ich im März vorhabe zu spielen.
Warte mal, Tigerpads halten beim Training ist ein normales, volles Training bei dir.
Das sagt der Richtige. Witziger Typ.
Trackers.
Samstag zu Hause, Rugby Club unter Föhring gegen Rugby Club Rottweil, 34-37 zu Hause verloren. Oh, in der letzten Minute stand es 34-34 und Rottweil hat noch einen Straftritt bekommen, den sie sich ja verwandelt haben. Also mit der allerletzten Aktion die 3 Punkte geholt und mit 3 Punkten gewonnen. Nice. Aber so ist es.
Nehmt ihr die Spiele auf eigentlich?
Ja, mit der WO1-Cam.
Das haben wir auch, ne?
Die wird immer fehleranfälliger auf jeden Fall. Beim Einschalten gibt es Probleme. Es gibt ja auch die WO2- und WO3-Cam. Einige streamen damit. Ich glaube, Stuhlstarrer. Dafür braucht man natürlich immer Mobilfunk. Empfang und...
Ja. Wir streamen auch die Spiele, aber ja, sorry, ich weiß nicht, welche Kamera wir haben, aber von der Marke auf jeden Fall.
Ja, es ist okay, es ist halt niemand, der das irgendwie kontrolliert oder nah ranzoomt, das ist ja immer automatisch. Es ist das Beste, was, glaube ich, gerade möglich ist, keine Ahnung. Ich hatte mal bei wem in Bayern angefragt, die so Streamteam sich nennen. Nürnberg hat mal deren Dienst in Anspruch genommen. Da ist dann wirklich eine Kamera Weitsicht und eine Kamera, mit der wirklich ein Typ rumläuft. Und du brauchst 2 Kommentatoren. Das ist schon nicht schlecht. Wird aber auch ein bisschen was kosten. Und die Person muss dann auch erstmal das ganze Set aber aufbauen. Und naja, du brauchst halt etliche Leute. Gut, ja, Samstag habe ich noch U16 geschaut bei uns gegen Heidelberg. Auch verloren, aber gut mitgehalten. Und ansonsten viel Rugby geguckt, was ja Freitagabend losging.
Freitagabend, Irland gewinnt 22-19, nachdem die 22-9 zur Halbzeit geführt haben. Das alte Klischee ist Spiel mit 2 Hälften sozusagen, aber hier würde ich mal sagen, dass Irland sich glücklich schätzen kann, dass es mindestens nicht unentschieden ausgegangen ist, beziehungsweise hätte Argentinien ein bisschen mehr Kraft am Ende gehabt, vielleicht noch gewonnen.
Bisschen mehr Kraft und Präzision. Ich denke, ab der 32. Minute hat Irland keine Punkte mehr erzielt. Du hast geschrieben, Irland hat die erste Hälfte gewonnen, Argentinien die zweite. Das kann man wohl so stehen lassen. Ja, man hat es irgendwie verpasst, wenn man, als man 12, 13 Punkte vorne war, Irland dann irgendwie den Deckel zuzumachen und mehr Druck aufzubauen. Ne? Also die Konsistenz hat gefehlt. Kann jetzt auch nicht so sagen, warum. Argentinien hat in der zweiten Hälfte in der Verteidigung viel Counter-Rucks versucht, was auch geklappt hat, haben sich dementsprechend belohnt. Ja, ich weiß nicht, was ich von dem Spiel so richtig... War das ein ereignisreiches Spiel, ein tolles Spiel?
Es war zumindest ein gutes Spiel anzuschauen. Also die Argentinier hatten versucht, auf jeden Fall viel im Angriff zu starten. Ich fand, dass sie extrem gut verteidigt haben. Ich fand, dass Irland auch sehr gut verteidigt haben, aber angriffsmäßig, also insbesondere in der zweiten Halbzeit natürlich, war es so ein bisschen, ja, zu wenig. Und dann wieder Thema so Bench-Impact beziehungsweise taktisch gesehen. Zum Ende hin hatte Argentinien einfach so ein bisschen mehr, einfach diesen Geduld gefehlt vielleicht, einfach ganz am Ende. Weiß nicht, ob auch, ich habe mit so ein paar Freunden geschaut, wäre auch so ein bisschen die Idee, wenn das ein Weltmeisterschaftsspiel gewesen wäre, ob die dann vielleicht hätten die 3 Punkte genommen, um irgendwie unentschieden zu spielen oder so. Am Ende haben sie einen kleinen Vorpass oder irgendwie so im Kontakt irgendwie ein bisschen den Ball nach vorne fahren lassen. Argentinien auf jeden Fall sehr gut, ist noch nicht so das gesamte Paket, aber haben auf jeden Fall sehr gute Spieler, also besonders in der Hintermannschaft, Leuten, die sehr viel zocken können. Das hat man von diesem Disallowed-Try am Anfang gesehen, dass sie wirklich hat jouer, also sehr französisch in der Art und Weise, Ball am Leben halten, keep ball alive, konnte Pomi auf jeden Fall stark, Befürworter dafür. Irland, ja, schwierig genau zu wissen, was da so drin ist momentan. Aber erste Halbzeit sehr gut. Die Leute können sich auf jeden Fall sagen, hey, wir haben auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt zum Vorwoche. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ist nicht so ganz stimmig.
Klickt
da.
Nicht. Klickt nicht.
Ich kann es halt nicht genau sagen, was das ist, weil die Leute, die sind gut. Clubmannschaften spielen gut. Gerade so irgendwie... Ich weiß halt nicht, die haben jetzt mit dem Attack-Coach von Leinster übernommen, Goodman, der, ja, weiß halt nicht, auch in Leinster von zum Beispiel von Conte Pomi übernommen hatte, in der Nationalmannschaft von Mike Cutt übernommen hatte. Ich weiß nicht, ob da neue Ideen drin sind oder ob es Abstimmung bei den Leuten sind, aber es sieht nicht so ganz aus, als ob es so rund läuft, zum einen. Und positionsmäßig bin ich mir auch nicht so ganz sicher, Crowley da auszuwechseln, obwohl er ein sehr gutes Spiel hatte bis dahin. Ja, ich kann es nicht genau drauf, also Argentinien, super Mannschaft, also, aber ich kann halt nicht genau drauf meinen Finger drauflegen, was bei Irland gerade nicht so 100% läuft.
Sam Prendergast, was sagst du zu ihm? Eine 61. Minute eingewechselt.
Finde ich krass, dass so viele Leute über Prendergast sprechen. Ich meine, es ist halt, ich glaube, das ist sehr, ja, sehr viel Talk erstmal, aber ich meine, das ist halt nicht neu. Also, ich finde, es ist komisch, dass die Leute erst jetzt so Sam Prendergast, aber das ist, also ich meine, wo er U20 gespielt hat, da hat er erstmal sich so auf der großen Bühne präsentiert. Und weiß nicht jetzt, warum die Leute so, also ich glaube, es ist vielleicht irgendwie jetzt, wo Sexton weg ist, brauchen die so, ja, der neue Sexton, aber das ist nur, liegt das daran, weil er so ein bisschen drahtig ist und bei Leinster spielt, weil Crowley irgendwie so sehr gut das Spiel gemanagt hat und wo Prendergast drin gekommen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das war zum einen nicht so das richtige taktische Entscheidung, ihn reinzubringen. Ich glaube, das war halt dem Flow nicht angepasst. Macht gute Sachen, ist so ein Riesentalent, aber ja, Punkt. Ich weiß nicht, warum die Leute jetzt so doll darüber aufregen. Also ich habe jetzt mehrere Leute haben mich gefragt, vielleicht, also ich glaube, viele Leute in den Kommentatorenpositionen, sage ich mal, sprechen hat viel drüber, weil es einfach cool ist, so schlagzeilenmäßig so, aber
ja, genau, nicht. Und das machen wir auch, genau das machen wir
also
auch.
Deshalb habe ich gesagt, glaube ich nicht, also du hast eine Frage gestellt, wie ich ihn finde, super Talent, auf jeden Fall, aber jetzt, warum das jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht.
Okay, Bandy Aki gar nicht in der 23 und auch nicht, der andere Zehner, der letzte Woche eingewechselt wurde, war das die richtige Entscheidung?
Weiß ich nicht. Die Entscheidung ist eher so die Sache, Crowley früh aus dem Spiel rauszunehmen, das war halt nicht richtig. Sonst, wer da reingewechselt ist, so Crowley, Prendergast oder, finde ich halt sekundär. Scheint so, als ob Farrell irgendwie so einen Plan hat für die gesamten 4 Spiele. Vielleicht am Ende sind wir schlauer, was so sein Ziel ist, mehr Leuten, also ich meine, Prendergast, glaube ich mal, das 35. New Cap unter seinem Regime oder sowas. Kann das sein?
40. oder? Naja, irgendwie.
Auf jeden Fall hat er, also er versucht, viele neue Leute reinzubringen und ein bisschen zu den Wechsel zu schaffen von den Alten, ist falsch, aber von den Leuten, die vielleicht eher so Karriere zum Ende kommen. Wie gesagt, vielleicht sind wir am Ende von den 4 Spielen schlauer, was da als Taktik oder Idee ist. Von Aki, wir wissen, was er bringt, müssen wir halt nicht sehen. Frawley war es ein bisschen ein bisschen schockiert, dass er halt irgendwie gar nicht drin ist. Ja, weiß nicht. Wir wissen, was Crowley bringt. Vielleicht Frawley startet bei Fiji und Prendergast nochmal. Werden wir mal sehen.
Okay, ich bin gespannt, Argentinien, wie die sich weiterentwickeln werden. Es ist immer schwierig, weil für Irland und für die ganzen Home Nations fangen die Six Nations dann im Februar, März an. Ja. Und Argentinien wird dann wieder jetzt ein, zwei Spiele noch haben und dann halt nichts bis den July Internationals. Dann kommt Rugby Championship und so. Ja, man hat Italien weggehauen. Man denkt sich, man hätte dieses Spiel hier in Irland definitiv gewinnen können. Also war da die Chance und wird ein bisschen enttäuscht sein. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie nächste Woche spielen, jetzt das kommende Wochenende. Na, gucken wir mal.
Ja.
Na gut. Ja.
Frankreich. Gegen Frankreich, in Frankreich, ja.
Ah, okay, das wird nicht einfach. Mal sehen, welche Mannschaft Frankreich dort aufbieten wird. Gehen wir zu den Hauptspielen von Samstag, oder?
Also, das Big One, Schottland gegen Portugal. Ah, nee, sorry.
Habe ich gar nicht gegen geguckt.
Doha oder immer.
Nee, habe ich auch nur so halb mit einem Auge.
Schottland 59, Portugal 21. Weiß nicht, können wir wenig dazu sagen, habe ich nicht gesehen. Noch nicht mal.
Am interessantesten ist wohl erstmal England, Südafrika, oder?
Genau, England, Südafrika, extrem offene erste Halbzeit und dann ein bisschen mehr Ruhe in der zweiten Halbzeit reingekommen. Marcus Smith, top, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall die Zukunft. Warum die das immer so in Frage stellen, weiß ich nicht. South Africa, so ein bisschen mixed bag, also ein bisschen schwierig zu schätzen. Also am Ende 29-20 gewonnen, ist auf jeden Fall sehr stark. Teilweise so Partnerschaften, also ich fand Snyman und Etzebeth zusammen sehr gut. Die haben versucht, auch viel Bälle zu spielen. Vielleicht der Impact von der Bank Koch war halt sehr stark. Aber sonst war ich mir nicht so sicher. Manche Leute so gingen so ein bisschen runter bei den Südafrikanern, obwohl die hat relativ stark. Pollard war sehr stark, fand ich, hat wieder das Spiel kontrolliert. Das wissen wir auf jeden Fall. England wieder so knapp daneben.
Ja, also England, also Marcus Smith, wie du sagst, super, erster Versuch hat er rausgespielt. Eben Etzebeth kommt rausgelaufen auf ihn rauf. Er wechselt die Seite, geht zur Blindside wieder. Und so ist der erste Versuch entstanden. Also durch ihn und dadurch, dass die falsche Entscheidung da getroffen wurde von Südafrika. Also das ist halt super, aber dann in der Verteidigung, der nächste Versuch, den England kassiert hat, kam dadurch, dass wieder Chandler Cunningham-South ist rausgelaufen und der Neuner von Südafrika zieht einfach zwischen Gensch und George Martin einfach durch oder so. Das heißt, George Martin wusste überhaupt gar nicht, wen er zu verteidigen hatte. Also das war wieder diese Defensivsache, die wirklich gefixt werden muss, meiner Meinung nach. Also irgendwie weiß die linke Hand nicht, was die rechte macht oder so. Wir sind jetzt in unserer 22, laufen jetzt alle direkt nach vorne oder bleiben wir jetzt alle stehen und gehen nur einen Meter oder zwei nach vorne oder so. Also das muss man mal im Training besprechen und dann auch im Spiel dann versuchen umzusetzen. Also das ist sehr komisch. Auch die letzten 20 Minuten ist es keine gute Idee, gegen Südafrika versuchen, einfach direkt auf die Stürmer von Südafrika zu laufen, wo man dann zu viele Bälle verliert oder einfach zu langsam ist. Also da hätte man irgendwas anderes machen müssen, bin ich der Meinung. Und ich glaube, die Hitze oder der Druck auf Steve Borsberg wird immer größer. Also wir hören ja auch einige andere Podcasts und wenn der die Six Nations, wenn die Semi gut werden, dann wird es eng für den. Aber ich glaube, die englische Rugby Union kann sich auch nicht kann sich nicht erlauben, ihn auszuzahlen und die ganzen Assistenztrainer.
Genau. Spannend. Also ich habe so nur stückweise gehört, weil du immer wieder so ein bisschen mal da, mal nicht warst, aber vielleicht war es für die Zuhörer zu Hause alles gut. Borthwick, Druck, weiß ich nicht, ja. Also ich glaube, dass England würde halt jetzt kein Risiko eingehen und einen großen Wechsel halt machen. Also würde es erstmal nicht stattfinden. Deshalb würde er auf jeden Fall nochmal Six Nations haben, egal was jetzt kommt, schätze ich mal. Aber bin mal gespannt. Also so, weiß ich nicht, ob es halt trainerbedingt ist oder ob es einfach die Mannschaft oder taktische Entscheidung, liegt das an dem Trainer oder Trainerteam oder sowas, bin mir nicht so ganz sicher. Was wir festlegen können, ist halt quasi oder festhalten können, ist, dass Borthwick mit einem relativ unerfahrenes Team und er auch relativ unerfahren ist, so in dem Stadion sozusagen. Ich weiß halt nicht, ob da vielleicht, vielleicht ist es halt, dass er gerne mit so Leuten arbeitet, mit denen er halt vertraut, Freundschaft hat oder so, weiß nicht so ganz, aber momentan umringt sich eher sich um, also um diese Position mit Leuten, die nicht so die Track Record haben, sage ich mal, und vielleicht wäre es halt sinnvoll, jetzt noch jemanden noch ranzuholen. Ich weiß nicht, aber England würde erstmal so mit ihm bleiben. Also das würde halt Six Nations auf jeden Fall. Also wie auch immer das halt ausgeht, kann auch gut werden. Also Potenzial so mega gut werden haben die. Die Spieler haben die. Also ist der Stoff ist halt da. Also es liegt auf der Hand, aber gerade setzen die es nicht richtig um, woran das liegt. Werden wir mal sehen. Wie gesagt, glaube ich, Six Nations wird halt da der bessere Test sein für sein Trainerteam.
Okay, dann machen wir mal eine kurze Pause und dann reden wir, glaube ich, über das Spiel des Samstagabends, das letzte, was da stattgefunden hat. Bis gleich bei Vorpass. Und zurück.
Vorpass. Samstagabend, Frankreich gewinnt ein sehr knappes Spiel, 30-29 mit einer Halbzeitstand 10-17. Big G, war das Spiel des Wochenendes?
Ja, war ein bisschen. Erstmal mindestens ein Hörer von uns war gut. Markus, a.k.a. Matze, war vor Ort, hat gesagt, dass Anbindung an Stadion definitiv besser geworden ist. Mega Show aufgefahren, ne? Vorher Lichter aus beim Acker und so weiter und so fort. Also Grüße an den. Aber das Spiel des Abends, also mein Hot Take war halt, Frankreich will nicht den Ball haben, spielt ein, zwei kurze Phasen, kickt zu Neuseeland, sagt, hey, spielt mit dem Ball, lauft auf uns an, wir werden jedes Ruck, wirklich jedes Ruck, egal wo, contesten und ihr werdet damit richtig Probleme haben. Wer damit auch noch Probleme hat, der war der georgische Schiedsrichter, der teilweise, glaube ich, also es ist ein schwieriges Spiel zu schiedsrichten, wenn man in Frankreich spielt, im Stade de France, diese beiden Powerhouses gegeneinander spielen. Paar komische Entscheidungen, aber Frankreich, ja, hat verdient gewonnen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, also Ball-Carries und Pässe, sieht man halt ganz klar, wie Neuseeland viel, 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 viel mehr gespielt hat. Also was genau das bestätigt, was ich gerade gesagt hatte. Ja. Und was dann dazu geführt hat, dass das Spiel nicht ganz so ansehnlich war wahrscheinlich, weil halt Frankreich gar nicht so richtig viel spielen wollte. Aber gut, das ist, so hat Neuseeland Irland in der Weltmeisterschaft außer Gefecht gesetzt, halt das Ruck langsam machen. So kommt man nie der Spielfluss auf. Ich glaube, Neuseeland hat nur zwei Versuche gelegt. Ein Versuch war von Roy gerade, als er den Ball rausgefischt hat im Poppass. Und der andere Versuch war nur der einzige Versuch aus dem offenen Spiel. Und danach kam von Neuseeland kein einziger Versuch mehr.
Gesamtpässe 238 von Neuseeland zu 90 von Frankreich. Meters gained 656 von Neuseeland zu 370 und ich glaube, hat quasi das krasseste Carries, also 188 von Neuseeland zu 96, also doppelt so viel, also wie du halt genau gesagt hast, einfach diese Idee mit, wenn wir den Ball nicht haben, können wir halt gut verteidigen. Ja. Und einfach gucken, dass die anderen sowas machen. Also genau, du hast gesagt, Roygaard, ein bisschen so aus dem Nix, diesen Versuch, ein bisschen unerwartet vielleicht. Krass, Frankreich stellt sich taktisch drauf ein. Also man sieht schon, zum einen, die können halt diesen Jouer, also spielen, Ball am Leben halten, aber die können auch taktisch sich gut aufstellen. Und wenn man Ramos in der Mannschaft hat, kriegt man 3, 6, 9 relativ schnell auf der Punktetafel. Spannend auf jeden Fall zu sehen. McKenzie, ich glaube so, weiß halt nicht noch, es ist immer noch nicht so ganz sicher, McKenzie, also wer auf 10 steht, also ist das vielleicht einfach so grundsätzlich noch, ich weiß nicht, so wie, es hört sich falsch an, aber so ein bisschen wie ein Platzhalter für jemand anderen, weil das hat noch nicht so ganz stimmig, also das ist eine starke Backline, aber weder Barrett noch McKenzie ist scheinbar so die Dauerlösung sozusagen für längerfristig. Und ich meine, wir hören es oft, dass Robertson halt jetzt versucht oder Versuch gemacht sozusagen nach Japan den Outreach zu machen, um Mwanga vielleicht irgendwie zurückzuholen, aber so, das kann halt sein, dass es noch ein Jahr dauert oder so, also abhängig wie lange er da sozusagen unter Vertrag steht, beziehungsweise bleiben will. Die gehen halt, eine Neuseeländer gehen gerne hin, die können halt auf jeden Fall sehr gut verdienen, haben ein sehr gutes Lifestyle. Japan ist nicht in dem Sinne nicht so weit weg.
Weit weg wie Europa.
Wie, genau, Frankreich oder England oder so. Noch nicht so ganz stimmig da. Aber wie gesagt, Ramos im Team, super geil. Diese Versuch von Biabiré, also ist ziemlich stark, dass er einfach absolut Geschwindigkeit hat. Also es sind wenige Mannschaften, die Leuten so quasi auf der Ecke haben, die so wie klassische Ecken sind, die einfach nur, also in Anführungszeichen, nur schnell sind, aber der Typ war unfassbar schnell. Ja. Er hat natürlich viel, viel mehr, aber das sieht man super selten, dass du einfach jemanden hast, der einfach so an jemand anders vorbeizieht. Das ist eine sehr starke Fähigkeit. Røygaard fand ich gut oder finde ich grundsätzlich gut, finde ich ein guter Spielmacher zu sagen auf der Position. Ja, wahrscheinlich, also trotzdem irgendwie so spannendes Spiel, vielleicht nicht das technisch beste Spiel ever, aber spannend und wie du halt gesagt hast, spannend, wie taktisch gut Frankreich sich aufgestellt hat.
Ja, deswegen wahrscheinlich auch verdient gewonnen. Ich meine, es hätte auch mit den Schiedsrichterentscheidungen hätte auch anders ausgehen können. Es war halt echt, also ich habe mit neuseelischem Kommentar bei Stan Sport geschaut und die haben halt schon, man hat halt gemerkt, wie während des Spiels die Laune in den Keller gegangen ist, weil sie die Entscheidung nicht verstanden haben, wo ich auch sage, ja gut, da muss man auch mal schauen, wie schwierig es ist, wenn jeder Breakdown, wenn Leute direkt immer drauf, oder nicht drauffallen, aber versuchen durchzugehen, es gibt halt tausend Sachen, auf die man achten muss. Also es ist halt wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach, muss ich sagen. Ja, das war Neuseeland. Dann kommen wir zum Sonntag.
Dann, Italien, Georgien geht sehr eng aus, also enger als viele Leute erwartet hätten. Ich glaube, viele Leute hätten wahrscheinlich Italien vorgesehen, aber ich glaube, die können sich glücklich schätzen, dass sie das nach Hause gebracht haben. Vielleicht an einem anderen Tag, wenn die noch die Erhöhung schaffen oder noch das eine oder andere Kick setzen oder so, vielleicht wäre es doch unentschieden oder für Georgien gewesen, aber 20-17, 17-6 hat Georgien geführt und in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt.
David Niniashvili von Lyon, absoluter Weltklasse-Spieler. Ich kenne einen georgischen Freund von unserem Podcast, der sagt World Best Player und man könnte argumentieren, würde er nicht für Georgien spielen, sondern für eine Top 4, Top 5 Nation, dann wäre er vielleicht auch weiter oben in der
Auswahl. Niniashvili oder Timuka?
Auch Timuka ist...
Wenn er für eine Top-Nation spielen würde, anstatt unter Föhring, meinst du?
Wow. Auf jeden Fall, also der hat, also Wahnsinn, wie der den Ball rausfischt. Der Typ sieht aus, als ob er 60 Kilo wiegt. Schafft es, durch 3-4 Verteidiger durchzukommen. Super auch verteidigungsmäßig. Italien hatte eigentlich schon fast einen Versuch sicher. Er covert, er ist noch in der Mitte der Goalstangen, schafft es noch, nach außen zu laufen und den italienischen Wing oder wer auch immer da kam, wegzutackeln. Also das ist wirklich ein Skill. Wahnsinn. Es fehlen halt wahrscheinlich noch zwei, drei andere gute Spieler bei Georgien und man müsste halt aus dem Spiel heraus mehr kreieren. Das ist so ein bisschen, was fehlt. Ein Versuch ist, glaube ich, ein super geiler Lineout-Move gewesen von Georgien. Aber du musst halt auch gegen große Nationen aus dem Spiel heraus Chancen kreieren und Druck aufbauen können. Und das hatte ich in der Verlängerung, also das habe ich bei den Highlights, die ich mir angeguckt habe, hat mir das so ein bisschen gefehlt. Aber ich habe auch nicht das ganze Spiel gesehen. Ich wollte erst runterfahren zum Spiel, aber eine 7 oder 8 Stunden von München nach Genua wäre zu knapp gewesen. Leider war das Stadion noch gar nicht so rausverkauft, wie ich erwartet hätte. Naja.
Was wollte ich sagen? Also stark auf jeden Fall hier wieder statistikmäßig, Statistik-Flash, dass quasi Italien mit sehr viele Carries wieder, also sehr viele Kontakte, 177 zu 60, also auch viel Ballbesitz hatten, vielleicht nicht immer so wussten, wohin damit. Hat die 247 Pässe zu 57 von Georgien, also grundsätzlich viel Ballbesitz. Das Einzige, was ich gedacht habe, so beim Anfang, dass Georgien manchmal am Anfang vielleicht zu lange gebraucht hat, im Spiel zu kommen und ein bisschen unkoordiniert waren in der Verteidigungslinie und dadurch sind Lücken für Italien entstanden. Also ich glaube, so ein bisschen mehr, also Disziplin in der Verteidigung hätte sozusagen die Tour komplett zugemacht. Also ich glaube wirklich da so noch ein mehr, wir verteidigen als Einheit. Für Georgien hätte auf jeden Fall das Spiel so entschieden. Italien schwierig einzuschätzen nach den Spielen, was wir bisher gesehen haben, wo die so sind. Ja, wieder wahrscheinlich müssen wir halt abwarten, bis es wirklich um die Teewurst geht bei Six Nations dann, um eine wirklich Prognose zu machen, wie es halt in Italien aussieht. Immer wieder mit einzelnen Leuten sehr starke Sachen. Die haben die Leute, die wir dazu kennen, Brex, Garbisi etc., Menoncello. Wissen wir halt noch nicht so ganz, wie die sich aufstellen wollen, was für ein Spielsystem die halt so vorhaben. Es ist ein bisschen zu, ja, zu, also Italien war ein bisschen zu zusammengewürfelt, würde ich halt sagen. Es ist ein bisschen zu, ja, so, es fehlt so ein Gesamtkonzept vielleicht, ne? Und ich glaube, ein echt starken Italien hätte dann diesen Anfängenfehler von Georgien noch härter bestraft. Am Ende, Georgien ist wahrscheinlich traurig, dass sie da wirklich nicht zumindest so ein Unentschieden geschafft hätten, aber gutes Zeichen trotzdem von denen. Wie gesagt, Nias Fili, Weltklasse. Du hast angesprochen, nicht ausverkauftes Stadion und ich hatte es ja euch geschrieben, Principality, Wales, da hat man schon
52.000, nee, 56.000.
Dass nur einige Leute nicht da waren, hinterm Goal, oben, also das sind halt trotzdem geile Plätze, da war ich auch bei der Weltmeisterschaft. Leer, sehr viel leer und auch zu anderen Plätzen, also waren nicht nur so die Plätze hinter dem Goal, also ist schon, wir wollen halt nicht so bashing, ist halt nur ein Indikator dafür, dass die Leuten, also Publikum in Wales, glaube ich mal, Geduld ist entweder alle oder ist langsam so am reflektieren, wie geht's hier weiter und das ist halt kein, also genauso wie wir eigentlich traurig waren, wie schwach Australien war in der Weltmeisterschaft und davor, ist es kein super Zeichen für Weltrugby insgesamt, dass Wales so daneben war und dass die Interesse so sinkt, beziehungsweise das Publikum irgendwie ein Vertrauen in den Spieler oder das Management so langsam verloren hat. 20 zu 52 zu verlieren und Australien war lange auch im Unterzahl noch dazu.
Ja.
19 zu 13, also 13 für Wales und 19 für Australien, die könnten froh sein, dass sie überhaupt da noch gepunktet haben. Es sah am Anfang aus, als ob sie wirklich erstmal zu Null bleiben. Oh mein Gott, da hatte ich kurz Angst. Also anfangs habe ich es gefreut über das gute Versuche und dann habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Zumindest könnten wir so ein bisschen wieder einholen, aber dass es so weit auseinandergegangen ist und ich meine, es sind Hattricks für Wright und der Hakler auch. Ja.
Gartland. Es sind die Folgen, das sind jetzt die Symptome, das sind die Folgen von jahrelangem Missmanagement wahrscheinlich, was die Region betrifft, von finanziellem Missmanagement, von irgendwelchen komischen Rassismus-, Sexismus-Skandalen, die da passiert sind, die letzten ein, zwei Jahre. Und Jamie Roberts hat gesagt, ja, Warren Gatland, ne, hier schlägt kein guter Coach, bla bla bla, sitzt aber selber auf dem Executive Board der Welsh Rugby Union, die halt dafür verantwortlich waren, den guten Mann wieder eingestellt zu haben. Ne? Also man muss sich halt auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und halt schauen, naja, wen hatten wir vor Warren Gatland? Und davor war es auch wiederum Warren Gatland. Was haben wir denn als Board dafür getan? Auch, dass sich die Region weiterentwickeln. Wie ist das da mit dem Coaching? Wie ist das da mit den Zuschauern? Und. Ja. Man hat sich vielleicht ein bisschen darauf verlassen, dass einfach alles so weitergeht, wie es immer weiterging. Ist so meine Außensicht. Details kenne ich da auch nicht. Aber es ist nicht gut, wenn halt eine der vier Home Nations, die mehrmals Halbfinalist waren.
Ein Zeichen war schon, also ich glaube, ein Zeichen war schon, dass Gatlin nicht mehr so up-to-date war mit dem, er war ja bei Wales und dann ist, ne, also alles gut, boom, zurückgetreten und war bei den Chiefs für diese eine Saison.
Auch nicht so toll.
Und da lief halt gar nichts. Mhm. Und na klar, kann es halt sein, ein Spieler und so, aber wir denke schon, dass sie halt fähig wären, aber die haben gar nichts geschafft in der Zeit, wo er da war. Und ich glaube, dass so langsam merken, dass die Leute, dass es nicht mehr, es hört sich falsch an, aber zeitgemäß ist, die Art und Weise. Und wenn wir gucken, zum Beispiel zu Joe Schmidt, also der ist auf jeden Fall Finger on the Pulse kind of guy, aber er ist halt der Basics-Dude und gute Sachen, saure machen, Konzentration, Leuten, also das ist halt irgendwie so, das hat so ein Spiegelbild irgendwie vom Wales und Argentinien, vorher sind in Australien, meine ich, was gute Coaching halt ausmachen kann. Also ich glaube, dass die australischen Spieler nicht absoluten Worldbeaters sind, genauso, dass ich auch glaube, dass die Waliser nicht so schlecht sind, wie das eben da war. Mhm. Und was für eine Rolle das Coaching spielt, also bei Australien sehen wir, Eddie Jones, gar nichts auf die Reihe, schiebt Schuld an jeden anderen. Er ist halt raus, Schmidt kommt rein und schafft auf jeden Fall Ordnung da, also eine Basis.
Ja, mit Struktur, Ordnung, Team. Wertschätzung.
Und Gatlin, also ich habe so vorhin Gatlin raus geschrieben als Scherz, aber das Ding ist so ein bisschen bei Gatlin, ist, die haben so einen relativ großen Vertrag da, also er verdient halt, glaube ich mal, relativ gutes Geld zum einen.
600.000.
Zum anderen, es gibt nicht so eine Reihe an Leuten, die diesen Job gerade gerne übernehmen würden. Also das ist so ein bisschen das Ding. Damals hatten die ja Pivac relativ quasi vorbereitet von Scarlett, sehr erfolgreich, kam Wales rein. Gerade sieht es nicht so aus, als ob jemand da wartet im Schatten und sagt, boom, da bin ich. Das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wales Rugby sozusagen Gatland rausschmeißen würde. Ich glaube, das ist ja auf jeden Fall die Six Nations. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Gatland vielleicht doch zurücktreten würde. Mhm. Jetzt vor, weil zum allerersten Mal hören wir Stimmungsbild aus den Medien und viele von den ex-walesischen Spielern, also sei es Warburton oder genau wie gesagt, Jamie Roberts, Dan Bigger oder solche Leute, die gerade so hoch in den Zeiten von Gatlin waren, äußern sich sozusagen jetzt mehr und mehr zum Negativen, auch wenn die das vielleicht damals genossen haben, in dem
Fall genau.
So ein bisschen hypocritical ist. Aber so Mike Phillips und solche Leute, die äußern sich relativ offensichtlich gegenüber Gatlin auf der negativen Position und wie es damals war oder ob die Freunde waren, weiß ich halt nicht. Aber anscheinend ist es halt so, dass er halt ein relativ unberechenbare Person ist, also das hat er Bigger zumindest gesagt, dass er quasi, man wusste halt nicht so immer so 100%, wo man dran war. Wales Job ist halt, glaube ich, meines Erachtens nicht so verlockend gerade. Also grundsätzlich das, was du gesagt hast mit dem Drumherum-Struktur. Ich glaube, man hätte Angst, das ist so ein bisschen Poison Chalice, weil wenn man jetzt reinkommen würde, wäre die Aufgabe, irgendwas Positives zu bewegen und die Angst wäre, gegen Italien zu verlieren und Letzter zu werden. Ne?
Ja. Bin gespannt, wie man das Ruder noch, also es sind jetzt noch ein Spiel für Wales, wie man das Ruder da rumreißen kann. Allerdings kommt Südafrika, selbst wenn Südafrika mit einer B-Mannschaft aufläuft. Naja, mal schauen, wie viele Leute da am Samstag, nächsten Samstag um 23. nachmittags ins Stadion kommen werden. Ich bin gespannt.
Geht es halt dann gleich weiter. Freitag Frankreich, Argentinien. Samstag ist Irland, Fiji. Wales, Südafrika. Scary. Italien gegen Neuseeland und Schottland, Australien. Und zum Abschluss am Sonntag England gegen Japan. Also einiges noch davor. Ja. Sonst noch aus der Rugby-Welt irgendwas?
Ja, Brett Robinson, ehemaliger Brumbies Backrower und auch Wallabies mit zweistelligen Einsätzen, ist neuer World Rugby Chairman. Sein Vize ist Jonathan Webb, ist, glaube ich, Engländer. Beide sind sogar Chirurgen, die auch sogar Forschung in Brain Surgery und Concussion gemacht haben. Und ist das erste Mal, dass ein Südhemisphären-Chairman dem World Rugby Executive Board vorsteht. Und der wird die nächsten 4 Jahre die Geschicke von World Rugby lenken. Und das wird auch damit zu tun haben, wie wir Rugby schauen werden und wie sich die Regeln ändern. Da bin ich gespannt, was da noch alles kommt. Er will halt auf Player Safety, Financial Sustainability, alles und Grassroots, alles in Einklang bringen. Hört sich erstmal gut an. In dem Executive Board sind auch jetzt Rob Kearney und Melody Robinson, also 2 Spieler, zum ersten Mal vertreten. Da wird es bestimmt gewisse Dissonanzen in der Zukunft geben, denke ich. Bin gespannt. Eine Sache noch, über die wir gar nicht geredet haben. Regeländerungen.
Ja.
Man hat es auch im Südafrika-England-Spiel, sorry, das muss ich nochmal ganz kurz ansprechen, im Südafrika-England-Spiel gesehen, als Jack von Portfleet 2-mal den Kick nicht rausbekommen hat und einen Kick auch zum Versuch geführt hat. Man kann jetzt keine Guards oder keine Blocker mehr ums Ruck herumstellen. Das heißt, der Scrum Half muss auch schneller spielen, weil die Referees jetzt viel schneller sagen, use it, und dann schon bei 2 runterzählen. Also eigentlich hat man 5 Sekunden, aber es sind ja schon ein paar Sekunden vergangen, wenn du use it sagst. Das heißt, es ist viel mehr Druck auf den Scrum Half da. Das heißt, das sind zum Beispiel Änderungen, die bei World Rugby entschieden werden, um das Spiel / um das Produkt Rugby ansehnlicher und schneller zu machen. Also, ne, das ist nicht nur, dass irgendwelche Leute irgendwas in Hinterzimmern entscheiden, sondern es wird sich direkt auf Spiele auswirken und wie wir Rugby schauen werden und wie das Produkt Rugby an normale Menschen, die nicht so Rugby-Nerds sind wie wir, verkauft werden können. Bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Also wie auch genau diese Regel, dass halt vor einem kickempfangenden Spieler auch kein Blocker mehr von derselben Mannschaft stehen darf und so. Da gab es auch ein paar Differenzen am Wochenende. Ja, aber ich finde das Spiel. Genau, ich finde, das Spiel ist aber auch ein bisschen schneller geworden. Mal schauen, wie sich aber Sachen einpendeln. Mal schauen, was bei den Six Nations noch kommt. Es stehen noch andere Änderungen an.
Größte Hürde bei Geschwindigkeit, also haben die auch vor, ist das mit den Gedrängen und Resets und solchen Sachen. Ja. Also da ist halt, wenn du halt Thema Geschwindigkeit oder irgendwie so gesamtes Paket, also da muss man halt die meisten Gehirnschmerz reinstecken, tatsächlich.
Genau. So. Ja, Onkel Donald, dann hören wir uns nächsten Montag wahrscheinlich.
Machen wir so. Dann viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß am nächsten Wochenende. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche Montag hoffentlich. Also bis gleich und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.